Also ich habe mir immer gewünscht, jetzt ganz kurz eine tiefe Seite, also ich habe mir ab und zu gewünscht, nicht mehr aufzuwachen oder einfach aufzuwachen und eine andere Person zu sein. Also ich wollte quasi nicht mehr ich sein. Und dann dachte ich mir so, okay, das kann ja nicht so gehen, weil ich wache ja trotzdem noch auf jeden Tag und bin quasi die Person, die ich bin. Und dann wurde der Schalter umgelegt, dachte mir so, ganz ehrlich, ich kann es nicht ändern. Ich bin halt so, wie ich bin. Und dann ging es dann langsam los, dass ich quasi mich so entwickelt habe in eine neue Version von mir, wo ich mir dachte, okay, es ist geil, dass ich nicht so aussehe wie alle anderen. Ich habe quasi das, wo andere mich gemobbt haben, dann zu meiner Stärke benutzt.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Menschen, tada, da sind wir wieder und herzlich willkommen im Pride Month. Diese Folge wird nämlich jetzt hier im Juni ausgespielt und ich freue mich sehr, dass wir diese Folgen machen im Pride Month. Und vor allem freue ich mich auf meinen Gast heute. Wer das ist, das kann er gleich selbst sagen. Wir sprechen heute über einige Dinge. Es wird eine unterhaltsame Folge, würde ich meinen. Wir platzieren hier auch ein bisschen Leichtigkeit heute, aber es geht auch um das ein oder andere ernste Thema. Zum Beispiel das Thema Mobbing wird hier auch heute diskutiert. Ja, bevor wir jetzt hier lange rumreden, freue ich mich auf meinen Gast. Er stellt sich einmal vor. Lieber Bon, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unsere Folge. Erzähl doch gerne mal, wer du so bist, was du so machst und woher man dich kennt vor allem.
Hallihallo, ich bin der Bon, ich bin 29 Jahre alt und ich komme aus dem schönen München. Die einen oder anderen kennen mich wahrscheinlich von Prince Charming, Staffel 3 mit dem lieben Kim auf Kreta war das. Und ja, momentan arbeite ich in der Fitnessbranche und wurschtel mich so ein bisschen als Influencer durch.
Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge hier heute mit mir zu machen. Wir haben im Vorfeld schon das ein oder andere Fass geöffnet. Das könnte interessant werden heute. Bon, als ich so ein bisschen über dich recherchiert habe, sind mir so ein paar Sachen begegnet. Und wir hatten ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen über die Themen gesprochen, die wir uns heute anschauen werden. Erzähl doch mal so ein bisschen, wenn du magst, wie du so aufgewachsen bist, wie dein Leben bisher aussah und vielleicht dann auch schon, können wir so ein bisschen in die Richtung gehen, was da vielleicht auch hier und da nicht so ganz leicht war für dich.
Also erstmal danke für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich hier meine Story teilen kann. Ich bin in einem schönen Vorort unter Schleißheim groß geworden. Und zwar war das wirklich super. Wir sind in einem Mehrgenerationenhaus groß geworden. Das heißt, da war ich, meine Eltern, also meine Mama, mein Papa und meine Großeltern, mein Opa und meine Oma. Und wir haben oben gewohnt und meine Großeltern haben unten gewohnt. Meine Oma wohnt da immer noch. Und ja, das ist etwas ländlicher dort, mittlerweile nicht mehr. Es ist zu einer Großstadt geworden. Aber damals waren da nicht so viele Asiaten und auch nicht viele Schwule. Das heißt, wenn du in Unterschleißheim warst und du warst irgendwie schwul und sahst irgendwie anders aus, also mit anders meine ich jetzt vielleicht nicht blond, deutsch, dann bist du auf jeden Fall aufgefallen und nicht immer gut unbedingt. Ja, das hat in der Schule angefangen. Ich finde, als Kind merkt man das noch nicht so genau. Also in der Grundschule habe ich das nicht wirklich wahrgenommen. Und ich muss da wirklich auch großen Respekt an die Lehrer geben. Also die Lehrer, die ich hatte in der Grundschule, haben wirklich versucht, immer allen Kindern zu sagen, so, ja, ihr seid gleich, spielt doch miteinander, jeder ist wertvoll, etc. pp. Das hat dann erst angefangen. Bei uns gab es dann nach der Grundschule, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber da gab es so eine Mittelschule oder Gesamtschule, wo man dann nach der Grundschule hingeht. Ja, und dann war ich da und das ist ja dann schon so Jugendphase, Jugendlichen. Und ich würde mal sagen, Jugendliche können wirklich brutal sein. Die sind sehr direkt, nehmen kein Blatt vom Mund und die können dir wirklich das Leben auch zur Hölle machen. Und ja, ich weiß nicht, also ich bin halt aufgewachsen, halb deutsch, halb thailändisch. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, ja, du musst jeden mit Respekt behandeln und versuch keinen irgendwie in die Quere zu kommen oder also nicht aufzufallen, sondern eher so, lebe dein Leben, damit du halt keinen irgendwie so beeinträchtigst. Und das ist in der asiatischen Kultur auch wirklich sehr groß geschrieben, dass man quasi sein eigenes Leben lebt, ohne jetzt zum Beispiel deine Nachbarn oder die Mitmenschen um dich herum irgendwie negativ zu beeinflussen. Da macht halt wirklich jeder so sein Ding, solange es halt keinen anderen irgendwie schadet. Und dann habe ich irgendwie in der Schule gemerkt, okay, irgendwie ist das hier auf der Schule nicht so. Ja, das hat dann angefangen so mit, weiß ich nicht, ich kann mich noch an eine Situation genau erinnern, da saß ich in der Klasse und dann hat mich einer mit einem gelben Edding angemalt, weil ja Asiaten in so Textbüchern und so ja auch als gelb damals angemalt waren. Ne? Da gab es den weißen, da gab es den schwarzen und da gab es den gelben. So, die drei Farben gab es. Und dann wurde ich halt mit einem gelben Edding angemalt. So nach dem Motto, so, ja, warum bist du denn nicht gelb? Weil ich bin halt Südostasiate und die sind ja eher so bräunlicher oder olivfarben. Und ja, dann hat er mich mit dem gelben Edding angemalt und so, hä, überall sind doch Asiaten gelb, du musst ja auch gelb sein und so. An die Situation kann ich mich noch genau erinnern. Und das ist so krass, weil nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir so, das ist ja total furchtbar. Aber wenn dir das in dem Moment selber passiert, begreifst du das halt noch nicht so wirklich, was das eigentlich soll. Und dann hat man das halt immer so abgelacht und immer so, haha, witzig, so, weil man das ja so dann überspielen möchte und so ein bisschen cool tun möchte. Aber so hinterdenkt man sich so, das ist ja total gestört eigentlich. Und dann an eine Situation kann ich mich noch auch ganz genau erinnern, als wäre es gestern. Da waren wir auf dem Weg zum EM oder WM, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so ein großer Fußballfan, aber natürlich dann so, wenn die Masse dahin geht, alle deine Freunde, gehst du natürlich mit. Und da waren wir dann bei einem Spiel und hat Deutschland gespielt und ich hatte eine deutsche Flagge so mit dabei und dann gab es ja diese Stifte, die man sich auf die Backen malt und so, man kennt es halt. Und dann war ich da und dann haben wir das Spiel angeschaut und dann, weiß ich noch, da hat sich einer zu mir umgedreht und hat gemeint, hä, was machst du denn hier? China spielt doch heute noch gar nicht. Und dann dachte ich mir so, hä? Aber also das Ding ist halt, ich habe mich anders gefühlt, als Leute mich gesehen haben. Ich habe mich innerlich schon eher deutsch gesehen, weil ich ja in Deutschland groß geworden bin und ich spreche die deutsche Sprache, bin auf die deutsche Schule gegangen und so. Also in meinem Kopf war ich Deutscher, aber für andere war ich halt der Asiate. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich so eine Identitätskrise hatte, weil ich quasi nicht die Person bin, die ich dachte, die ich bin, weil andere Leute mir sagen, dass ich sie nicht bin. So. Aber für mich war das sehr verwirrend auf jeden Fall. Ja, und so bin ich dann aufgewachsen und ja, jetzt denke ich mir so, ich wünschte mir, dass ich das Wissen, was ich jetzt habe, damals gehabt hätte, aber ja, ich denke mal, das war wichtig, damit ich jetzt auch die Person bin, die ich heute bin.
Und hast du das Gefühl, dass diese Erfahrung ja nachhaltig was bei dir gemacht haben, also dass du, hast du heute damit zu tun, dass du in deiner Schulzeit diese Erfahrung machen musstest?
Also ich glaube, es war nicht notwendig, die Erfahrung. Aber was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, dass ich halt nicht mehr auf andere höre und mir nicht sagen lasse, wer ich bin oder was ich nicht bin, sondern dass ich einfach mein Ding mache und ich weiß selber, wer ich bin und was ich kann und was ich möchte und ob ich jetzt Deutsch bin oder ob ich Thailänder bin, das weiß ich und das hat mir auch kein anderer vorzuschreiben und ich bin auf jeden Fall selbstbewusster geworden dadurch und ich sag mal so, ich gebe nicht so viel auf andere Meinungen mehr. Mhm. Also es hat mich schon irgendwie, man baut da schon so eine Wand auf irgendwann so.
Also hast du
emotional auch,
ja,
emotional dann auch so. Ja, ich würde jetzt nicht sagen taub, aber wenn man halt so aufwächst und jeden Tag immer das Gefühl hat, man ist irgendwie die falsche Person oder so, dann habe ich das Gefühl, dass man auch emotional ein bisschen so abstummt.
Mhm. Merkst du das in zwischenmenschlichen Beziehungen?
Ich glaube schon, dass ich heutzutage so einen leichten Knacks habe, wenn es um Emotionen geht oder so. Ich habe das Gefühl, dass ich kenne ja meine anderen Freunde und ich weiß so, das merkt man zum Beispiel daran, wenn man zum Beispiel Filme schaut oder wenn man irgendwelche Nachrichten liest, wo zum Beispiel irgendwelche Menschen leiden etc. Ich verstehe im Prinzip schon, was passiert und mir tut es dann auch leid, aber ich habe da nicht so die Empathie dafür. Mhm. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich einfach so ein bisschen schlecht behandelt worden bin als Jugendlicher. Und mir denkst so, ach, alle Menschen sind schlecht und alle Menschen sind scheiße und die hassen mich alle und so deswegen.
Mhm. Ist das denn so, dass du sozusagen Schwierigkeiten hast, dich einzufühlen in andere? Oder ist das eher etwas, was du schon kannst, aber was sozusagen so ein bisschen dann wie ausgestellt ist? Etwas, wo du nicht mehr so richtig drauf zugreifen kannst dann. Es ist zwar da, aber es passiert, also du kannst darauf nicht zugreifen so richtig, wenn es so ganz nah ist vielleicht, also wenn es so ganz dichte, enge Beziehungen sind. Ja?
Also ich würde schon sagen, ich habe ein Problem damit, mich einzufühlen. Also es ist nicht so, dass ich das ein- und ausschalten kann. Es ist wie so, ja, wie mit dem Abi. Man lernt halt viel auf Papier, aber in der Umsetzung scheitert es dann so ein bisschen. So ist es.
Also wenn jetzt zum Beispiel, mal angenommen, ich habe total Streit mit meiner besten Freundin und das macht mich total traurig und es fasst mich total an und ich bin total aufgelöst und ich komme dann zu dir und erzähle dir davon und dann hast du Schwierigkeiten nachzuvollziehen. Also du kannst das faktisch anwenden. Du hast eine Idee davon, was man tun muss jetzt, nämlich jemandem einen Tee bringen oder Sheldon Cooper würde sagen,
oder umarmen.
Einen Tee oder umarmen. Aber du spürst nicht so wirklich. Okay.
Ja, da bin ich auch ein bisschen bekannt in meinem Freundeskreis. Also wenn jemand jetzt wirklich emotional aufgelöst ist, ich bin jetzt eher nicht die erste Adresse, zu der man geht, sondern eher die zweite, weil von mir kriegt man halt wirklich lösungsorientierte Antworten, weil ich quasi emotional nicht so involviert bin.
Kleinen Moment, ich muss einmal das Licht hier ausmachen. Moment.
Ja.
Wieder da.
Ich persönlich finde es einfach, ich finde es schade. Ich versuche mich auch irgendwie zu trainieren und versuche auch wirklich dran zu arbeiten. Aber ich glaube wirklich, dass das wirklich so ein Knacks aus meiner Vergangenheit ist.
Okay. Also ist es nicht nur so, dass du sagen würdest, du bist einfach irrational und für dich ist, du bist jemand, der rational auch argumentiert, sondern du hast auch das Gefühl, dass diese emotionale Seite so ein bisschen ausgeklammert ist, ganz grundsätzlich.
Ja, also ich möchte gerne sehr empathisch sein und ich möchte auch für jeden da sein, aber in der Umsetzung klappt es halt nicht immer so.
Okay. Aber das Gute ist ja, dass dir das sozusagen auffällt.
Mir ist es bewusst, ja.
Ja, genau.
Also schlimm wäre es natürlich, wenn ich sage, ja, das ist super so und das ist ganz toll. Also dann würde ich mir wirklich Sorgen machen. Ich weiß, dass es nicht gut ist. Oder ich weiß, also was heißt nicht gut, aber ich weiß, dass es besser ist, wenn man natürlich empathisch ist, ja.
Aber das ist natürlich auch, dass ich würde vermuten, dass das war ja mal für etwas gut. Also, dass du diese Emotionen sozusagen so nicht gespürt hast und dass das für dich etwas war, was du ausgeklammert hast, das war ja mal wichtig in einer Zeit wahrscheinlich, wo das dich wahrscheinlich völlig überrollt hätte, übermannt hätte und wo das auch, wenn du gemobbt wirst und wenn du irgendwie, wenn man dir den ganzen Tag suggeriert, du gehörst nicht dazu oder mit dir ist irgendwas falsch, in solchen Momenten sozusagen etwas auszustellen, um das auszuhalten, ist ja sehr sinnig.
Ja.
Das heißt, wenn man begriffen hat, sozusagen, dass das eine Strategie war, die mal in einer Zeit sehr hilfreich war und irgendwie auch nötig, fast wie so eine Überlebensstrategie.
So ein Schutzmechanismus, ja.
Genau, um das auszuhalten. Wenn das natürlich dann irgendwie später immer noch greift, weil es glaubt, das muss es noch, dann ist das natürlich so ein bisschen hinderlich, ne? Aber das ist, ich glaube, es ist voll gut, wenn man erst einmal so eine Art Verständnis für sich aufbringen kann und sagen kann, okay, ich mache das nicht, weil ich irgendwie nichts Besseres zu tun habe, sondern das war in einer gewissen Zeit meines Lebens ganz doll wichtig, dass das so ist. Jetzt ist es das halt nicht mehr, aber das habe ich halt noch nicht so ganz verinnerlicht. Ne?
Ja.
Ja, aber das ist, ich finde diese Barrieren, die man im Erwachsenenalter so mit sich herumträgt, die zu einer anderen Zeit im Leben ganz, ganz doll wichtig waren, wenn ich mir das so verbildliche, dann finde ich das immer hochbewegend und auch so, so tragisch, weil das einfach, also das zeigt, wie zart beseitet unsere Seelen sind, ne? Und wie empfindlich, wie gut man darauf aufpassen muss und wenn andere Menschen das nicht tun, was dann eben passieren kann, ne?
Ja, man sucht sich halt dann irgendwie einen Weg, ne?
Ja, klar, was soll man auch anderes machen? Ist ja auch eigentlich ein sehr, sehr kluger, eine sehr kluge Strategie, zu sagen, okay, Gefühle aus,
Dann ist das Leben super,
dann
so
kriege ich so,
ungefähr,
ah ja,
ja.
aber dann kriege ich es zumindest nicht mehr mit. Dann fühle ich
Ja.
nicht, was da um mich herum so los ist, ne?
Ja.
Wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist, ich weiß gar nicht, ob du in einer Beziehung bist, aber wenn du in Beziehung bist, also in romantischen Beziehungen, in Liebesbeziehungen, ist das etwas, was dir auf die Füße fällt? Also wo du, wo es Konflikte gibt, weil dein Partner sich vielleicht wünscht, es wäre irgendwie schön, wenn du ein bisschen mehr mit deinen Gefühlen hier stattfinden könntest. Ist das etwas, was dir begegnet in Beziehungen?
Ist lustig, dass du es ansprichst. Ja, definitiv. Also, ich bin mit Max zusammen, auch von Prince Charming. Und Max ist komplett das Gegenteil von mir. Liebe Grüße an dieser Stelle, wenn du das hörst.
Hallo Max.
Hallo Max. Ja, ich glaube, Max ist in einem sehr liebevollen Umfeld groß geworden. Und er ist sehr empathisch. Also, alles, was man sagt oder alles, was man tut, verbindet er mit Gefühlen, Emotionen und Hintergründen. Und ich bin halt wirklich das komplette Gegenteil. Und es war schon immer so ein Konfliktpunkt, auch in meinen damaligen Beziehungen, dass ich nicht so gut Emotionen zeigen kann und dass ich nicht so gut darüber reden kann. Ich bin eher so ein Two-Mensch, sage ich mal. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt halt zusammen im Park gehen, dann würde Max zum Beispiel sagen so, ah, es ist so schön, mit dir hier zu sein und so. Das freut mich wirklich sehr. Und ich würde niemals selber auf die Idee kommen, sowas zu sagen, weil es für mein Verständnis ist, wenn ich keine gute Zeit mit dir hätte, wäre ich ja jetzt halt mit dir nicht im Park. Das ist aber in meinem Kopf. Das wissen ja die anderen nicht. Aber für mich ist das so. Ich muss sagen, da arbeite ich wirklich an mir ganz dolle, weil ich kann das nicht nachvollziehen, also ich kann das nicht verstehen, weil wenn ich ja nicht mit dir irgendwie Zeit verbringen möchte, dann würde ich es nicht tun. Aber ich würde es aber nicht sagen, so, ah, es ist jetzt so toll, mit dir hier zu sein, weil für mich ist das klar. Weißt du, was ich meine? Und das ist schon irgendwie so, ich weiß nicht, also ich glaube, ich muss anderen Menschen einfach öfter sagen, so, was ich empfinde oder was ich fühle. Aber ich denke mir immer so, okay, wenn ich jetzt da keine gute Zeit habe, dann würde ich das nicht machen.
Aber das wäre ja so ein bisschen wie wenn du jetzt mal angenommen, du bist irgendwie bei irgendwem zum Essen eingeladen.
Ja.
Und der Mensch hat sich ganz viel Mühe gegeben und kocht dann. Und dann geht man da zum Essen hin und dann isst man das Essen und dann,
Tschüss.
weißt du, und man würde dann nicht sagen, und dann sagt dein Partner, das schmeckt wirklich, wirklich gut. Und du sagst, ja, verstehe ich jetzt gar nicht, das muss man doch nicht sagen, ich esse es ja.
Ja,
Weißt
so ungefähr. Also
so.
ich weiß schon, was man von mir erwartet. Also ich sage dann schon so, danke fürs Essen, es hat sehr gut geschmeckt und so. Also ich
Okay.
weiß
Also
schon
du bist
so,
höflich,
ja,
du hast
also ich bin
Manieren.
gut erzogen, ich habe
Okay.
Manieren. Und oft erwische ich mich dabei, da weiß ich, okay, jetzt sollte ich irgendwie was sagen, so, keine Ahnung. Aber ganz oft ist es so für mich selbstverständlich in meinem Kopf, in meiner eigenen Welt, wo es für andere gar nicht so selbstverständlich ist. Und das ist natürlich schon immer auch ein Konfliktpunkt. Aber ich meine, wenn man es weiß, dann kann man auch dran arbeiten. Am Anfang war es sehr schwierig, weil da kannte Max mich noch nicht. Und er dachte immer so, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf ihn. Aber ich denke mir so, warum denkt er denn die ganze Zeit, ich habe keinen Bock auf ihn? Wir verbringen jetzt halt irgendwie Tag und Nacht zusammen. Natürlich habe ich Bock auf ihn. Aber es schadet halt, er sagt dann auch immer jetzt zum Spaß so, ja, es schadet auch nicht mal zu sagen. So,
Hat er
und dann,
recht,
ja, und
ja.
dann,
Klar, das ist ja das eine,
also der
was du.
trainiert mich dann schon so.
Ja, also ich finde sie ja auch irgendwie charmant, ehrlicherweise, wenn ich mir so überlege. Es ist auch ein bisschen humoristisch, ne, wenn man sich
Ja.
das so überlegt. Du kannst auch mal sagen, dass das Essen schmeckt. Ja, wieso? Ich esse es doch, es muss reichen. Also ich verstehe ich nicht. Sonst würde es ja nicht essen, wenn es mir nicht schmeckt.
Ja,
Kotze hier
eben.
ja nicht hin. Also es schmeckt. Danke fürs Essen.
Danke, weitermachen.
Ja, aber klar, ich glaube schon, dass man das manchmal hören muss, ne? Das ist schon auch wichtig, ne? Ich glaube, kann ich gut verstehen, aber ich glaube, es ist auch dann okay, wenn man das weiß, dass das irgendwie jetzt nicht
Meine Stärke
deine
ist.
Ki ja, genau. Gewinnst du jetzt keine Olympiade mit oder ähnliches, aber ist ja auch okay, weißt du? Also,
Ja.
du bist ja auch ein Stück einfach, wie du bist, und das weiß man dann ja auch, ne?
Ja.
Ich habe auch eine Freundin, die ist auch so. Die ist auch so. Ich bin das komplette Gegenteil, ne? Wenn ich ein gutes Lied höre, kann ich zum Beispiel nicht still sitzen, ich muss mich bewegen. Oder wenn ich was wirklich witzig fand, dann man merkt das einfach, ich bin einfach sehr leidenschaftlich in allen Bereichen. Ich kann mich leidenschaftlich aufregen, ich kann mich leidenschaftlich freuen. Bei mir ist es gar nicht möglich, so. Ich bin intensiv. Also wenn ich was lustig finde, dann wirklich, dann lache ich mich tot, wenn ich es wirklich lustig finde. Aber wenn ich es halt nicht lustig finde, dann halt nicht so, ne?
Dann gar nicht, ja.
Genau, und eine Freundin von mir, die ist hauptberuflich die Journalistin, also die ist auch sehr trocken, die hat einen klaren Blick so, die ist jetzt aber überhaupt nicht emotional. Und die sitzt mir manchmal gegenüber. Und wenn wir beide zusammen am Tisch sitzen, ich muss halt ständig lachen, weil das einfach so. Es ist so Satire, ne? Sie sitzt da und irgendwas ist passiert und ich kann nicht mehr vor Lachen und das Einzige, was bei ihr passiert, ist so. Und dann müssen wir aber beide wirklich über diese Tatsache lachen, dass wir so sehr unterschiedliche Menschen sind und manchmal über ihre trockene Art, kann ich mich amüsieren. Aber ich bin auch nicht mit ihr in einer Beziehung, weißt du? Ich glaube, dann ist es natürlich noch mal anders. Und dann kommt es natürlich auch sehr darauf an, was ist man selbst für ein Typ Mensch? Welche Punkte trifft das bei mir, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bekomme da gar keine Rückmeldung, du gehst nicht in Resonanz mit mir. Ja. Du hast schon gesagt, du warst bei Prince Charming in der Staffel mit dem Kim. Wie war das? Wieso hast du dich da beworben und wie hat die Tatsache, dass du als junger Mensch so gemobbt wurdest und dass man so auf dir rumgehakt hat, hat das etwas mit deinem Selbstwert gemacht? Und wie hat sich das vertragen sozusagen mit der Tatsache, dass du in ein Format gehst, was öffentlich stattfindet und wo dich sehr, sehr viele Menschen sehen werden? Wie ist das passiert? Wie hast du dich damit gefühlt? Und ja, erzähl mal.
Ja, es ist wie so eine Achterbahn. Also aufgewachsen mit null Selbstwertgefühl, immer gedacht, okay, man gehört nicht dazu, man ist es irgendwie nicht wert, man passt hier nicht rein. Bis dann irgendwann der Schalter umgelegt wurde bei mir. Also ich habe mir immer gewünscht, jetzt ganz kurz eine tiefe Seite. Also ich habe mir ab und zu gewünscht, nicht mehr aufzuwachen oder einfach aufzuwachen und eine andere Person zu sein. Also ich wollte quasi nicht mehr ich sein. Und dann dachte ich mir so, okay, das kann ja nicht so gehen, weil ich wache ja trotzdem noch auf jeden Tag und bin quasi die Person, die ich bin. Und dann wurde der Schalter umgelegt, dachte mir so, ganz ehrlich, ich kann es nicht ändern. Ich bin halt so, wie ich bin. Und dann ging es dann langsam los, dass ich quasi mich so entwickelt habe in eine neue Version von mir, wo ich mir dachte, okay, es ist geil, dass ich nicht so aussehe wie alle anderen. Ich habe quasi das, wo andere mich gemobbt haben, dann zu meiner Stärke benutzt und habe halt dann irgendwie gesagt, wenn jemand gesagt hat, ha, du siehst so anders aus und so, ja, Gott sei Dank sehe ich nicht aus wie ihr fünf, weil ihr seht ja alle gleich aus. Was macht euch denn besonders so, ne? Also ich habe quasi dann den Wind aus den Segeln genommen bei den anderen und dann hat sich das langsam so entwickelt und dann wurde ich auch immer selbstbewusster und habe dann irgendwann gemerkt, so ja, eigentlich ist es total super, dass ich anders bin. Und das kam aber auch erst, ne? Also das hat wirklich, ich würde sagen, 10 Jahre lang gedauert oder so. Und dann, ja, warum habe ich mich bei Prince Charming beworben? Es ist einfach so, weil ich schaue nicht viel Fernsehen, aber ich weiß einfach, dass im deutschen Fernsehen nicht wirklich viele asiatische Vorbilder gibt. Also als ich damals Fernsehen geschaut habe, waren alle weiß. Ne, also waren alle europäisch, ne, ist ja auch okay. Ich meine, es ist ja ein deutscher Fernsehsender. Wenn da jetzt halt irgendwie nur Asiaten wären, wäre es auch komisch. Aber weißt du, was ich meine? Es gab für mich keine Bezugsperson im Fernsehen, wo ich mir dachte, boah, jeden Samstag um 20:15 Uhr schalte ich ein und dann sehe ich da mein Vorbild oder so. Das gab es einfach nicht. Und dann kamen ja irgendwann diese ganzen Dating-Shows und so. Und da gab es halt auch nie wirklich so Asiaten. Und ich dachte mir dann irgendwie so, hä, warum gibt es denn keine Asiaten? Ne? Also es wäre halt auch mal schön, irgendwie zu sehen, irgendwie so einen selbstbewussten Asiaten, der irgendwie so mal sich da präsentiert und den Leuten zeigt, so, hey, wir sind eigentlich ganz cool, wir sind nicht so scheiße, wie du vielleicht denkst. Und dann dachte ich mir so, dann hat es geregnet und es war Lockdown. Und dachte ich mir so, boah, das ist mein Ticket in die Sonne, wirklich. Also das ist das, was ich mir dachte. Also ich meine, im Idealfall, ne, kriege ich hier 2 Wochen Urlaub oder so in der Sonne und finde noch die Liebe meines Lebens und kriege noch tolle Freunde. Und ich habe alles 3 bekommen. Also für mich hat es auf jeden Fall gelohnt. Dann habe ich mich beworben, ja, und dann habe ich die Zusage bekommen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt jetzt geht's los.
Krass, ja, krass. Da ist, normalerweise ist doch, du bewirbst dich, dann gibt es sicherlich so ein Kennenlernen,
noch
so ein, dann so ein Verfahren.
Call, ja.
Genau, und dann so ein Warten und dann, bis du die finale Zusage hast. Wie lange hat sich das, würdest du sagen, so erstreckt bis zur finalen Zusage?
Also ich habe mich im Dezember, glaube ich, beworben und es hat dann schon so vielleicht 2 Monate gedauert. Mhm. So schon bis, also bis die erste, also 2 Monate, bis die erste Rückmeldung kam. Und dann ging es ganz schnell. Also ich dachte erst so in den 2 Monaten, ich habe mich beworben, dachte ich mir, ja, da kommt halt nichts zurück. Die können ja nicht allen absagen oder so, weiß ich, wie viele sich da bewerben. Ja, und dann, weiß ich noch, ich saß in der Schule, habe ich den Call bekommen mit einer Nummer und ich dachte mir so erst so, boah, nee, nicht schon wieder so Spam, ne? Und dann hat aber in meinem Kopf so geklingelt, so, boah, was ist, ne, wenn das jetzt die sind? Und dann bin ich halt rangegangen. Ja, und dann ging es irgendwie ganz schnell vom ersten Call, dann gab es ein Interview, dann gibt es noch ein Interview und das alles in der Zeitspanne von vielleicht 1 bis 2 Wochen oder so. Mhm. Ja, und dann ging es wirklich ganz schnell und irgendwann saß ich schon da in der Villa.
Krass.
Als erste Asiate.
Ja. Ja, stimmt, das ist schon...
Nach Staffel, also Staffel 3.
Stimmt, ja. Stimmt, du hast recht, das ist, die Sichtbarkeit ist da sehr, sehr, sehr mau.
Deswegen war das für mich auch so besonders. Also nicht nur für mich, sondern ich dachte mir, wenn jetzt halt irgendwie so ein junger, schwuler Asiate das vielleicht sieht, der freut sich vielleicht auch mal, weil er sich so denkt, so boah, endlich mal jemanden, wo ich mich vielleicht ein bisschen so hingezogen fühle. Mhm.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe die Staffel, ich habe die erste Folge nur gesehen, als der Kim quasi inkognito in die Villa eingezogen ist, ja. Wie lange warst du dabei? Ich weiß gar nicht.
Ich war Top 6, also es waren dann schon
also
so,
lang.
Ja.
Schon lang, ja.
Ja, also kurz, Episode 6, glaube ich, war das, von 9, ja, war schon ein bisschen.
Wie?
Ich muss mal ganz kurz meine Nase schneiden.
Ja, mach mal.
Schütt mir nochmal Tee ein.
Yes.
So.
Wie war das für dich, dass du im Prinzip die ganze Zeit von Kameras begleitet warst? Vergisst man die Kameras? Ist das... Erzähl mal, wie war das?
Ja, also vergessen tut man sie nicht. Man nimmt sie irgendwann weniger wahr. Oder was heißt weniger wahr? Ich glaube, einem ist es dann irgendwann egal. Mhm. Also in den ersten 3 Tagen war es schon sehr intensiv. Vor allem die Kameras, ich glaube, da ist auch so Gesichtserkennung und Geräuscherkennung oder so. Die sind an so Säulen und die drehen sich ja wirklich mit dir mit. Mhm, das heißt, wenn du in irgendeinen Raum reingehst, siehst du links und rechts im Blickwinkel, wie die Kameras sich halt mit dir mitbewegen. Und das ist halt super irritierend, weil du denkst dir so, okay, Leute, beruhigt euch, ich hole mir nur ein Glas Wasser. Hier gibt es keine Sendezeit gerade. Ich möchte einfach nur irgendwie aufs Klo gehen oder so. Aber das bewegt sich halt einfach. Und dann irgendwie so, und dann, man denkt so im Kopf die ganze Zeit, man hat so einen inneren Monolog und denkt sich die ganze Zeit, okay, pass auf, was du sagst, pass auf, wie du was formulierst und so, weil es wird dir alles mitgeschnitten. Ganz ehrlich, nach dem 3. Tag war mir das so scheißegal. Du kannst halt auch, deswegen riesen Respekt an so Leute, die an so Formaten mitmachen, die sich vielleicht wirklich bis ans Ende verstellen oder so, weil das ist wirklich eine schauspielerische Leistung, weil das ist wirklich sehr schwierig. Du kannst nach ein paar Tagen dich nicht mehr verstellen da, meiner Meinung nach.
Wie war das dann für dich, als das Ganze quasi ausgestrahlt wurde, als du dich das erste Mal dann im Fernsehen gesehen hast? Und wie war für dich der Schnitt? Hast du das Gefühl gehabt, das passt alles so? Oder hast du das Gefühl, dass du schon auch hier, so, hier und da so ein bisschen verfälscht? Hm. Wie hast du dich damit gefühlt?
Ja, auf jeden Fall ist es sehr surreal, wenn man sich dann im Fernsehen sieht und denkt sich so, hä, wer ist das? Das bin ich. Vom Schnitt her war ich eigentlich, ich finde, alle sind vom Schnitt sehr gut weggekommen. Also es wurde jetzt halt irgendwie keiner komisch dargestellt oder so. Also alle waren wirklich so, wie sie auch wirklich in der Villa waren. Und vor allem, was ich interessant finde, ich habe ja auch die Jungs nach der Show noch kennengelernt und öfter getroffen. Die sind halt auch privat so, wie sie halt auch in der Show waren. Also da war jetzt kein so Überraschungsfaktor, wo ich dachte, hä, der ist ja ganz anders als in der Show, ne? Also das war schon sehr gut. Ich fand es bei mir nur so ein bisschen lustig, weil ich glaube, ich wurde gefragt, so ja, wie stehe ich denn irgendwie so mit Haut und Freizügigkeit und so. Und da habe ich halt irgendwie so gesagt, so du ganz ehrlich, ich habe mich so lange in meinem Körper versteckt und habe immer gehofft, dass ich jemand anders bin und so. Und mittlerweile finde ich es einfach toll, so wie ich bin. Und ich habe auch kein Problem, mich so zu zeigen und so. Ja, und schwuppsdiwupps lag ich dann nackt im Fluss.
Echt?
Ja. Und es waren keine 30 Grad. Ich muss dazu sagen, es war sehr kalt.
Okay. Okay. Aber du bist fein mit dir, ne? Du fühlst dich gut in deiner Haut.
Ja. Also es hat lange gedauert, aber mittlerweile finde ich es super.
Du kennst auch Princess Charming?
Ja. Yeah.
Wie nimmst du Prince und Princess Charming wahr? Also ich habe das Gefühl, dass die lesbische Frau an sich immer noch ein Tick, ich weiß es nicht. Also ich finde es immer noch ganz schön auffällig, dass wir sehr unsichtbar sind irgendwie. Ja. Also dass das nochmal sich ein Tick anders verhält. Ich bin total happy, dass es dieses Format jetzt auch endlich gibt. Es war ja ganz am Anfang gar nicht sicher, ob es dann auch wirklich Princess Charming, nur lesbische Frauen in Anführungszeichen oder Flinter. Als es dann sozusagen klar war, dass es eben doch festgelegt ist, das fand ich einen sehr mutigen Schritt. Das fand ich gut, dass die das dann tatsächlich so gemacht haben.
Total,
aber ich finde es schon auffällig so, ich weiß nicht, wie es bei Prince Charming ist, aber ich finde es schon auffällig auch einfach du siehst, wie rein von der, also ich bin ja hauptberuflich Regisseurin, das heißt, ich habe irgendwie einen Hauch einer Idee davon, was so Budgetfragen angeht, was einen Look angeht, was für Bilder benutzt werden, wie viel Geld in bestimmte Dinge fließt, ne? Und ich finde es schon sehr auffällig an bestimmten Stellen, dass da jetzt nicht wahnsinnig viel Geld für da ist, um eine gewisse Qualität zu verkaufen, also im Vorfeld, also letztes Jahr zum Beispiel fand ich, oder auch diese kleinen Snippets, verstehe ich nicht so richtig, ich finde, das kann man auch mit sehr wenig Geld viel, viel geiler machen, aber anderes Thema. Aber wie nimmst du das wahr? Hast du das Gefühl, es gibt einen Unterschied zwischen Princess Charming und Prince Charming, auch nochmal in der Sichtbarkeit und in allem? Oder findest du, das hat sich aufgehoben, das ist mittlerweile sehr gut ausgeglichen, in Anführungszeichen. Und wie gefiel dir die erste Staffel Princess Charming? Das würde mich auch sehr interessieren.
Es ist auf gar keinen Fall irgendwie gleichgestellt. Was ich für mich persönlich so schockierend fand, ist, dass als ich Princess Charming geschaut habe, war das so, also stelle ich mir vor, wie ein Hetero quasi Prince Charming anschaut. Aus der Perspektive. Und dann wurde mir erstmal bewusst, so dass ich habe eigentlich mit denen gar nicht so wirklich am Hut. Also nicht, weil ich das nicht möchte oder so. Aber jetzt, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich finde es total komisch, dass Lesben und jetzt Gays oder so, dass die so getrennt werden. Mhm. Und ich habe auch immer das Gefühl, die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Aber eigentlich, also verstehe ich mich falsch, aber irgendwie ist es ja schon irgendwie das Gleiche, so, ne? Also, weißt du, wie
ich meine? Ja, total, total, ja.
Deswegen, und auch so bei Partys, es gibt ja dann die Schulpartys, dann gibt es ja die Lesbenpartys und so. Und ich habe immer, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, damals, als ich weggegangen bin, also 18, 19, so ganz frisch, war das wirklich so, dass quasi keine Lesben auf den Schulpartys war und genauso andersrum. Also da gab es irgendwie gar keine richtigen Berührungspunkte. Und ich hatte auch irgendwie, glaube ich, keine lesbische Freundin oder so in meinem Umfeld. Und deswegen habe ich mir das angeschaut und ich fand es total interessant. Und ich fand es total schön. Und ich finde es total wichtig, dass die jetzt eine eigene Sendung bekommen, weil man da noch so viel lernen kann. Und ich fand es auch super interessant. Also auch die Themen, die da aufgegriffen worden sind und so. Also das war für mich sehr informativ. Mhm. Und bei Prince Charming, ich weiß nicht, das ist halt schon nicht abgebrüht, aber die Gays, die kennt man halt so. Also das ist weniger informativ für mich persönlich gewesen. Natürlich, weil ich ja auch selber schwul bin, also ich kenne mich natürlich auch mit den Themen aus und so, was da geredet wird und so. Und deswegen war das für mich eher, Prince Charming war für mich eher so unterhaltsam anzuschauen, da konnte ich mich zurücklehnen und so mitlachen und da weiß ich die Themen und so. Bei Princess Charming war ich so, okay, was wird jetzt in dieser Folge aufgeklärt? So nach Motto.
Ja, ich fand's, es ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe mich mega gefreut auf das Format und war mega happy. Alle waren sehr hyped. Alle alle Lesben, die ich kenne, haben sich sehr, sehr gefreut, weil es natürlich, weil es das einfach noch nicht gab und weil weil das eben auch so eine, weil es was Repräsentatives hat oder die Idee davon zumindest, ne? Und Sichtbarkeit und wow, endlich und so. Das hatte wirklich, wir waren alle so happy mit dieser, mit diesem Format. Und ich muss ehrlicherweise sagen, als ich es dann geguckt habe, war ich nicht mehr so hyped. Weil da so viele, also, oh Gott, hat mich das genervt, wirklich. Also, ich weiß, dass ich mich sehr unbeliebt machen werde damit, wenn ich das sage.
Oh Gott.
Aber ist schon okay für mich. Es hat mich so genervt, dass in der zweiten Folge quasi schon davon die Rede war, das habe ich auch in irgendeiner anderen Folge schon mal gesagt, dass lesbische Frauen eigentlich auch direkt, also es ging ganz schnell darum, dass lesbische Frauen ja aber auch zum Beispiel Sex mit Männern haben. Und dass sie eigentlich auch, dass es eigentlich ohne einen Mann ja doch nicht geht, weißt du? Und das ist einfach Bullshit. So. Es ist aber total okay, wenn sich eine Frau als Lesbe identifiziert und trotzdem Sex mit Männern hat. Es gibt viele Lesben, die das haben. Das ist auch voll okay. Ich finde das total okay. Jeder soll genau das machen und er darf sich genauso labeln, wie er sich labeln möchte. Und das ist alles okay. Was ich schwierig finde, ist, dass das nicht mal bis zur zweiten Folge angehalten hat, dass es eben auch lesbische Frauen gibt, die sagen, nein, ich möchte keinen Sex mit einem Mann und ich brauche auch keinen Sex mit einem Mann. Weil das ist dieses, so ein bisschen diese heteronormative Richtung, die da so ein bisschen, ne, wo ich dann schon diese Leute höre, die sagen, ja, siehst du, natürlich brauchen sie auch einen Mann, natürlich wollen sie auch alle am Ende einen Mann. Bullshit. Ja. So, ist einfach nicht wahr. Das heißt aber nicht, dass das nicht trotzdem voll okay ist. Ne? Ja. So, es ist einfach nur, es kam sehr schnell und ich fand es schade, weil das ganz schnell in Sonne. Und ich glaube, dass da kann niemand was für, da hat auch niemand was falsch gemacht. Also die Menschen, die das für sich thematisiert haben in diesem Format, sowieso überhaupt nicht.
Ja.
Aber wenn das natürlich sofort quasi innerhalb der Ausstrahlung sofort thematisiert wird, dann
nimmt das so den Charme weg für dich so.
Naja, es sind diese Vorurteile, mit denen wir zu kämpfen haben, weißt du? Und die wurden einfach sehr schnell angefüttert. Und das fand ich so mittel, ehrlich gesagt. Und ich fand, dass das, ich fand es auch informativ und ich fand es wichtig und richtig, dass da sehr viele Themen auch irgendwie Platz gefunden haben. Ich mag das auch sowieso grundsätzlich, wenn Dinge kontrovers diskutiert werden. Ich mag das, finde das wichtig. Ich finde auch Reibereien wichtig. Das macht irgendwie eine Möglichkeit für Dialog, finde ich.
Ja.
Aber ich muss echt sagen, dass das ganz schnell für mich nicht mehr schön war, das Format anzuschauen, weil es für mich, also ich, und es ging vielen so aus meinem Umkreis, es hatte sehr schnell sehr viel von so einer sehr typischen, von der typischen klischeebehafteten Lesbenszene. Es war sehr schnell, es war so, oh, also was da ganz oft irgendwie mitgespielt hat, war zum Beispiel, dass Lesben untereinander miteinander rummachen. Also dass Freundinnen miteinander rummachen und dass das ist in meiner Welt zum Beispiel überhaupt nicht so. Ich mache nicht rum mit meinen Freundinnen. Meine Freundinnen sind meine Freundinnen und ich habe noch nie mit einer Freundin rumgemacht. Das also ist einfach nicht so. Was durchaus passiert ist, ist, dass ich ein Date hatte, das hat nicht gepasst und wir sind Freunde geworden. Das heißt, da gab es dann natürlich Kontakt in diese Richtung. Aber das hat mich so genervt, dass das war mir zu eindimensional, weißt du? Es waren so diese ganzen klischeebehafteten Dinge, wurden sehr laut erzählt und das fand ich super, super schade, weil das ist voll okay, dass das so ist, aber es ist halt irgendwie voll weit weg von dem, was da eben noch so ist. Es gibt einfach super viele lesbische Frauen, die eben nicht in ihrem Freundeskreis irgendwie mit jeder Frau irgendwie da rummachen.
Ja.
Und es nervt mich grundsätzlich auch, dass das Lesbischsein so ultrasexualisiert wird. Oh, geht mir das auf die Nerven, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin doch mehr als als ich habe Sex mit einer Frau.
Ja.
Verstehst du? Ich rede doch auch mit jemandem, der hetero ist, nicht, ach, du bist, ach so, du bist die mit dem Mann schläft.
Sag mal. Die ganze Zeit.
Ja, genau. Ja. Genau. Und das nervt mich total, ne? Dieses Label, es ist so ultra sexualisiert. Und wenn dann noch die eigene Community das so anfüttert, das stört mich einfach.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ja, gut, du siehst es halt natürlich aus einem anderen.
Ja.
Also du bist quasi von Fach, ne? Deswegen, das sind halt zum Beispiel, das ist interessant, dass du das sagst, weil das sind so Nuancen, die mir als Zuschauer jetzt zum Beispiel gar nicht aufgefallen sind. Ich dachte mir halt, das ist wahrscheinlich auch das, was dich so triggert, weil die quasi das nicht so gut informativ sich da auskennen, die schauen sich halt das an und denken sich, ah ja, so ist das, ja, okay, ja, so.
Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es mich triggert, aber ich benutze dieses Wort auch eher in anderen Kontexten.
Ja.
Aber es beschäftigt mich zumindest, dass, weil das eben so häufig so ist, weißt du? Also wenn, ich meine, wie oft begegnet, also uns lesbischen Frauen begegnet das sehr, sehr häufig, ne? Dass, wenn ich mit jemandem spreche, der hetero ist, also die erste Frage ist, und wer ist bei euch der Mann? Oder wie geht denn der Sex bei euch? Und es ist so ultra sexualisiert. Ja. So. Und das ist eben, das geht mir so auf die Nerven. Wirklich, ja. Weil was soll denn das? Also die lesbische Frau, come on.
Mehr.
Ja, und die lesbische Frau gibt es vor allem nicht für die hetero Männer, liebe Leute. Nee, ja, so. Das finde ich einfach schwierig. Der Cast von Princess Charming hat das auch nicht so verkauft. Das ist nicht mein Punkt, ne? Sondern, aber es wurde eben viel über diesen Teil gesprochen und mir zu wenig über den anderen Teil, nämlich, Moment, das ist auch so, aber es gibt ganz viel da noch. Es gibt einfach sehr viele. Ich hätte es total cool gefunden, wenn jemand gesagt hätte, also ich knutsche nicht mit meinen Freundinnen rum. Mhm. Das ist okay, wenn das jemand macht, aber das ist nicht immer so.
Ja.
Oder ich möchte auch nicht mit einem Mann schlafen. So, ja. Weißt du? So, dass diese Vorurteile oder diese Label, die da immer mitschwingen, dass die so ein bisschen auch aufgehoben werden, das hätte ich schön gefunden. Und man muss ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie das bei Prince Charming war für dich, aber diese Staffel hatte sehr viel von so einer klassischen, typischen Lesbenparty. Es war sehr, ja, es war, ich hätte auch auf eine Lesbenparty gehen können. Das wäre genau das wäre da passiert. Also das war, und ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn es noch so eine andere Nuance gegeben hätte. Weißt du, noch so ein, irgendwie noch so ein, irgendwas Erfrischendes, irgendwas.
Vielleicht kommt es ja mit Staffel 2.
Mhm.
Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt. Ich will auch nicht rumnörgeln, ne? Also es ist so oder so, bleibt es gut, dass es das Format gibt, aber so ein, zwei Ergänzungen fände ich schön. Mhm. Aber ich, ne, es ist auch immer gut, man kann auch immer leicht rumnörgeln und an einen rummeckern. Das finde ich auch doof, ne? Es ist gut, dass es das gibt, aber ich, als jemand, der schon sehr lange ja mit diesen gesamten Vorurteilen auch zu kämpfen hat, hätte ich es schön gefunden, wenn es noch die ein oder andere Ebene gäbe, die das Ganze so ein bisschen runder macht. Aber wie gesagt, die neue Staffel, ich habe den Cast gestern gesehen. Was sagst du? Hast du ihn auch gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ich bin einmal drüber geflogen. Ja, ich fand ihn auf den ersten Blick super. Aber ich muss mir die Person nochmal so im Detail anschauen.
Ja.
Und natürlich ist es ist immer so, okay, was sieht man jetzt halt auf den ersten Blick auf so ein Bild und dann so ein paar Infos und dann, wie ist die Person so in der Villa, ne? Das, deswegen möchte ich da noch kein Ranking machen für mich.
Da ist auf jeden Fall eine bei, die schon in einem anderen Format dabei war.
Okay.
Die aber in dem anderen Format einen anderen Beruf hatte.
Okay.
Wird auch nochmal interessant werden. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Vor allem auch, wie kompatibel das mit der Princess ist.
Ja, das ist natürlich das Spannende.
Ja.
Werden wir bald sehen.
Geht spät los, ne? Also im Vergleich zu letztem Jahr kam das alles jetzt sehr, sehr spät.
16. Juni oder so, glaube ich.
Irgendwie so, ja.
So was geht's los. Mhm. 2 Wochen. Mhm. Pünktlich zur Pride. Ja, davor war es im März oder so, glaube ich.
Ich glaube Mai. Angekündigt recht früh. Und ich glaube, ausgestrahlt im Mai.
Ja.
Kommt
ja, stimmt, weil wir waren im August ja schon. Ja, und jetzt ist alles ein bisschen
wieder. Ja. Gibt es etwas, was du dir wünschen würdest für deine Community, für die Sicht auf die LGBTQIA+-Szene, etwas, was du, wo du sagst, verdammt, das wäre gut, wenn sich das langsam mal ändert, wenn sich das, wenn die Menschen anders mit gewissen Dingen umgehen würden. Und ich meine jetzt nicht nur die Sachen, die völlig klar sein sollten, nämlich hört, also können wir die gesamte Homophobie einfach mal ans ACTA legen, sondern wo du sagst, das wäre mir irgendwie wichtig, das fände ich schön, ich glaube, das ist wichtig für Bewegung. Was wäre das?
Ich glaube, ich würde es schön finden, wenn unsere Community sich vielleicht mal darauf fokussieren sollte, was man mag oder was man toll findet, anstatt jedem zu sagen, was man nicht so geil findet. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also man kann das ja, das ist kontrovers, dass ich das jetzt sage, weil ich ja jetzt nicht so der krasse empathische Mensch bin. Aber zum Beispiel, wenn du schreibst in deinen Profilen, in deinen Dating-Profilen oder was weiß ich, oder auf dem Klo, im Club wollte ich sagen, wenn du jetzt im Club irgendwie so sagst, so ja, ich stehe nicht auf Asiaten oder ich mag keine Asiaten oder ich würde niemals was mit einem Asiaten haben oder so.
Steht das da?
Du wirst es mir nicht glauben. Also das Erste, was ich gelesen habe, als ich mich mit 18, bisschen früher, aber sag's keinem, auf Dating-Apps angemeldet habe, ich glaube, fast jedes dritte, vierte Profil war so, keine Schwarzen, keine Asiaten, was? Bitte nur Blonde oder sowas.
Ehrlich?
Ja, und es ist schon besser geworden. Jetzt gibt's schon Profile, wo drin steht so, ja, hier, everyone is welcome und so, ne? Aber früher war das schon sehr, sehr extrem. Also fast, ich würde sagen, jedes dritte, vierte Profil. Und das entwickelt sich langsam, aber ich würde es schön finden, wenn wir zum Beispiel schreiben, keine Ahnung, ich finde halt, anstatt zu schreiben, ich mag keinen Asiaten, kannst du ja hinschreiben, ich mag jemand gerne, der gerne Pasta und aus Italien kommt oder so. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man einfach das anders von der anderen Seite sieht. Oder ich mag jemand gerne, der, keine Ahnung, in Thailand am Strand liegt oder irgendwie sowas. Und nicht schreibt, ja, ich mag keine Weißen oder so. Weißt du, wie ich meine?
Okay, also willst du das positiv konnotieren sozusagen, dass das positiv in die positive Richtung gedreht wird.
Genau, also die
also Aussage nicht sagen, nicht sagen, ich mag kein Erdbeereis, sondern ich liebe Vanilleeis.
Zum Beispiel. Das würde einfach alles ein bisschen positiv machen, weil ich glaube, die Leute, die das reinschreiben, ich meine, viele argumentieren da bei mir dagegen und sagen, ja, das ist meine Präferenz. Das ist mir überlassen, wen ich mag. Wenn ich halt nicht auf Asiaten stehe, dann ist das halt so, dann kann ich das reinschreiben. Was die aber halt nicht sehen, ist, dass zum Beispiel ein junger 18-jähriger Asiate dann die App aufmacht und jedes zweite Profil sagt ihm quasi, er ist total scheiße.
Findest du, das ist rassistisch?
Ich habe oft drüber nachgedacht, ob das rassistisch ist. Für mich ist das irgendwie eine Grauzone, ja. Das ist, ich meine, die sowieso bei den Schwulen, da wird viel diskriminiert. Also wenn du nicht irgendwie einen krassen Body hast, 1,80 Meter groß bist und so, das ist ja das Doofe daran, dass du dann quasi irgendwie nicht so dazugehörst. Also wenn du jetzt halt zum Beispiel, es gibt ja auch immer diese Frage, so wer ist top, wer ist bottom bei uns, immer diese leidige Frage. Und zum Beispiel, es gibt zum Beispiel
top. Was bedeutet
also,
das?
Also ob du aktiv oder passiv bist. Ah, okay. Also ja, ob du reinsteckst oder reinstecken lässt. Und dann gibt es so Sachen, so wirklich unsinnige Sachen. Zum Beispiel, wenn du der Aktive bist, dann musst du vielleicht größer sein. Und wenn du passiv bist, dann musst du kleiner sein. Und lauter so Sachen. Und ich finde es halt schwierig, weil wir diskriminieren ganz schnell bei uns.
Echt?
Mhm.
Aber ist das, warte mal, darf ich mal kurz was fragen?
Ja.
Ist das nicht mal so, mal so? Oder ist das eingeteilt wirklich komplett in Kategorien?
Also es kommt drauf an. Es gibt Leute, die sind nur aktiv.
Okay.
Hier ist eine Fliege, warte. Also es gibt Leute, die sind nur aktiv und es gibt Leute, die sind nur passiv, aber es gibt auch Leute, die mögen beides. Mhm. Ja, also es kommt drauf an. Und also ich finde, als ich aufgewachsen bin in der schwulen Community, habe ich wirklich irgendwie so auch nicht Hilfe gesucht, aber ich habe versucht, so irgendwie dazu zu gehören, weil in meiner Schule gehöre ich ja irgendwie nicht dazu oder in meinem Umfeld habe ich nicht so reingepasst. Und dann kam ja nach, das Ding ist ja, in der Schule ich hatte ja erst Probleme damit, dass ich quasi nicht Deutscher bin, dass ich quasi Asiate bin. Und dann kam ja noch dazu, dass ich dann auch noch schwul bin. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass ich eh schon irgendwie so ertrinke und dann schüttet noch jemand irgendwie so Wasser über meinen Kopf, während ich ertrinke. Weißt du, wie ich meine? Also es gab dann zwei Probleme. Und dachte ich mir, jetzt bin ich noch Asiate und noch schwul. Das war für mich damals irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, es gibt ja noch mehrere Schwule und so. Da habe ich mich an meine Community gewandt. Und dann habe ich erstmal so, bin ich auf so eine Wand gestoßen, habe gemerkt, okay, ich bin da nicht so willkommen. Deswegen bin ich auch nicht so ich bin nicht so into it in meiner Community, weil einfach die mir damals nichts gegeben hat. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also im gegebenen Sinne von halt oder ich habe da irgendwie Freunde kennengelernt oder so. Das hatte ich irgendwie nicht. Ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, Community und so, das ist mir total wichtig und ich tue so viel für die und so, weil ich bin damit aufgewachsen und alle meine Freunde habe ich daraus kennengelernt und so. Das ist super schön und so, aber das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Und deswegen habe ich auch nicht so viel Berührungspunkte mit der Community.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Danke, dass du das auch so offen sagst.
Ich finde es auch schlimm, dass Leute immer so sagen, ja, das ist doch deine Community und du musst doch irgendwie und nein, muss ich nicht. Nur weil ich, das ist wie wenn du gehst in den Urlaub, irgendwie, keine Ahnung, auf Bali und da sitzt ein deutsches Pärchen und jetzt kommt die Kellnerin und sagt zu dir so, ja, setz dich doch an den Tisch, die sind auch Deutsche. So, weißt du, was ich meine? Nein, ich muss mich nicht an deren ihren Tisch setzen. Und so ist das ein bisschen so mit der Community. Nur weil ich schwul bin, heißt es ja nicht, dass ich komplett in dieser Community sein muss und auch alles dafür tun muss oder möchte.
Ja, das verstehe ich. Ja.
Ich finde es natürlich gut, dass sie da ist, weil das ist für viele auch so ein Platz, wo sie sich sicher fühlen und so und wo die Halt und Infos bekommen und wirklich. Aber ja, man muss auch verstehen, dass es Leute gibt, die halt nicht inkludiert sind.
Genau, und das ist aber auch tatsächlich ja in ganz, ganz vielen Bereichen so, wo man eigentlich meinen sollte, Leute, wir werden diskriminiert, wir sind eine Randgruppe, ja, vermeintlich, ich mag dieses Wort auch einfach nicht. Und aber innerhalb dieser Gruppen wird so scharf diskriminiert und ausgeschlossen. Das ist auch im feministischen Bereich so, wie soll ich das erklären? Ich finde das richtige Wort dafür nicht. Wie viele kleine brennende Abteilungen es gibt innerhalb dieser Gruppierung und wie sehr sich gegenseitig auch teilweise da bekämpft wird, obwohl eigentlich man meinen sollte, wir wollen das Gleiche, ja? Also egal jetzt in welcher Gruppe, egal in welcher Community. Ich beobachte das aber sehr, sehr häufig, dass das so ist. Grauenvoll. So, und wirklich, wirklich grauenvoll. Ich finde es voll gut, wenn man, also ich bin ein großer Fan von diskutieren, von kontrovers diskutieren, großer Fan von auch sich streiten können, sich irgendwie was beibringen, dem anderen zuzuhören, was zu lernen, auch mal es hitzig werden zu lassen, um danach irgendwie sich die Hand zu geben und zu sagen, so jetzt gehen wir einen Tee trinken. Ich mag das total, weil es, aber immer das Respekt sozusagen, finde ich, eine ganz klare Gegebenheit ist, die immer mit implementiert wird in das Ganze.
Ja.
Aber ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn Dinge so sehr, ich mag überhaupt keinen Fanatismus. Und ich finde es super schwierig, wenn dann, wie gesagt, innerhalb einer eigenen Community sozusagen der Krieg losgeht, so, weil jeder das Gefühl hat, irgendwie, er weiß es ganz besonders gut oder weiß es besonders besser oder hat bessere Informationen oder hat es mehr verstanden oder weiß der Geier. Und du hast was super Interessantes gesagt, dass eben nicht alle willkommen sind. Ja.
Ja.
Das ist furchtbar. So, ich finde das sehr wichtig, dass du das gesagt hast und hoffe, dass alle Menschen ganz genau zugehört haben.
Ansonsten nochmal zurückspulen.
Genau.
Also, um da auf deine Frage zurückzukommen, das würde ich mir halt wirklich wünschen, dass wir weniger toxisch in unserer eigenen Community sind. Ich glaube, das ist noch ein langer Weg.
Aber das finde ich richtig schön, weniger toxisch in unserer eigenen, das finde ich, ist echt, das hast du richtig schön zusammengefasst, das ist es eigentlich, ja.
Ja.
Wichtige Message. Großartiger Auftakt für unseren Pride Month und die Folge hier wird quasi, hiermit eröffnen wir den Pride Month in der Karin und Walter Bücher Kirchen Stiftung, liebe Leute. Unterm Strich geht es um Sichtbarkeit, es geht darum, auch ein bisschen sich unterhalten zu lassen und natürlich aber auch aufklären zu lassen. Das ist wichtig. Lieber Bonn, wir sind schon fast am Ende, was ist das für ein Wort?
Am Ende.
Schade. Ende. Ja, aber noch nicht so ganz. Ich hatte dir schon eingangs gesagt, da waren wir aber noch off Mikro, dass dieser Podcast ein Ritual hat. Ich würde dir gerne ein, zwei Fragen stellen und freue mich voll, wenn du drauf antwortest.
Jetzt werde ich nervös.
Du darfst auch im Gegenzug auch eine Frage stellen, wenn du dich daran besser fühlst. Das biete ich immer an. Mhm. Gleiches Recht für alle, aber ich würde dir erstmal deine vorlesen. Are you ready?
I'm ready.
Oh Gott. Von welchem Fabelwesen würdest du dir am meisten wünschen, dass es wirklich existiert?
Okay, das ist wirklich off-topic.
Ja. Das ist der Sinn dahinter.
Ich würde sagen Feen.
Oh ja.
Oder so kleine so Feen, die so Leuten einfach helfen. Mhm. Stell dir vor, du gehst in den Wald rein, verirrst dich und so eine kleine Fee führt dich wieder raus.
Aber ich gehe nicht so oft in den Wald und verirre mich.
Oder sie kommen zu dir nach Hause, bringen dir eine Erdbeere oder so, keine Ahnung. Aber die wären süß, weil ich glaube, aber natürlich nicht so böse Feen, sondern schon so liebe Feen. Und die wären schon süß. Aber wir Menschen sind so grausam, wir würden die wahrscheinlich wieder als Haustiere halten oder so.
Oh Gott, du hast recht, ja. Oh nein, ja.
Ich glaube, egal welches Fabelwesen es kommt, wir würden die knechten, außer es wäre ein Drache. Dann würde ich sagen Drache. Mhm. Aber nee, dann würde es...
Aber stell dir mal vor, man hat so ein... Oh Gott, stimmt. Aber stell dir mal vor, oh Mann, wir Menschen sind echt beschissen, ey. Muss man mal ganz...
Ja, einfach mal sagen, oder? Also wir würden Feen wirklich für uns arbeiten lassen, die Armen.
Du hast recht.
Aber die wären süß. Mhm.
Jetzt muss ich darüber nachdenken, dass wir kleine Drachen essen würden. Das geht ja wohl überhaupt nicht.
Nee, und später, wenn die groß werden, essen sie uns. Oh Gott.
Aber wenn wir sie vorher gegessen haben, dann können sie uns nicht mehr essen. Nee, das möchten wir nicht.
Nee.
Bleiben wir dabei. Es wäre schön, es gäbe Feen und kleine Drachen.
Ja.
Und niemand tut ihnen weh und niemand isst hier irgendwen.
Das wäre super.
Nächste Frage. Was verwirrt dich am anderen Geschlecht am allermeisten?
Oh Gott. Was mich dabei verwirrt?
Oder was, ja genau, was dich im Prinzip am anderen Geschlecht am allermeisten verwirrt.
Oh Gott, da muss
vielleicht verwirrt dich auch ja gar nichts.
Ich muss kurz drüber nachdenken. Was mich nicht wirklich verwirrt oder so, aber ich finde es erstaunlich, dass da ein Kind rauskommt. Das verwirrt mich wirklich sehr. Also, ich kann und möchte mir das, glaube ich, nicht bildlich vorstellen, weil ich einfach die Schmerzen dann mir vorstellen kann. Aber das irritiert mich total. Wie geht das?
Mm. Aber glaub mir, es gibt auch viele Frauen, die das verwirrt.
Schon, oder? Mhm. Dann bin ich nicht alleine.
Nein, und es gibt auch viele Frauen, die deswegen auch kein Kind bekommen möchten, weil sie das total schräg finden, dass da auch was im Bauch wächst und so. Ich kenne viele Frauen, die das, da redet nur keiner drüber. Mhm. Viele Frauen den Gedanken super schräg und gruselig finden und das auch nicht wollen. Weißt du, was ich total schräg finde oder was ich total unfair finde, was heißt unfair oder was ich immer, wo ich immer mal wieder drüber stolpere, dass Männer ja überhaupt nicht wissen, zum Beispiel, wie sich Menstruationsschmerzen anfühlen. Also der Schmerz im Unterbauch, da haben ja Männer einfach keine Idee von. Und man kann das auch nicht rausfinden, ob es einen Vergleich geben könnte, weißt du? Weil also das ist ja de facto ein Schmerz, den können Männer nicht haben, weil dafür fehlen ein paar Sachen. Aber das fand ich schon immer, ich habe immer versucht, gibt es ein
Ein eine Vergleich, Folter, die ihr uns antun könnt.
Nein, aber nein, um Gottes Willen, aber einen vergleichbaren Schmerz, sowas wie Seitenstiche oder weißt du, etwas, was man kennt, wo man sozusagen eine Idee davon bekommt, was Frauen für Schmerzen haben. Aber, boah, also hier klingelt alles klar gerade.
Busy, busy.
Ja, aber ich glaube, es gibt nichts, womit man das erklären könnte. Ich glaube, manchmal wäre das aber hilfreich, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass ganz viele Männer nicht verstehen, wie ultra schmerzhaft das ist.
Die denken halt so, boah, die Alte hat ihre Periode jetzt.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Und auch, wie die Stimmung dadurch beeinträchtigt wird und wie anstrengend das ist. Boah, also Leute, wieso schicken mir hier 700 Leute Nachrichten?
The fame.
Ja, das ist eher Arbeit. Weiß ich nicht, was habe ich gerade gesagt? Habe ich vergessen.
Wegen den Stimmungen. Ja,
das sind
Sachen, die können wir uns nicht vorstellen, dass man da so Schwankungen hat, weil man denkt sich so, du bist doch eine erwachsene Person, du müsstest doch eigentlich deine Emotionen und deine Gefühle unter Kontrolle haben, aber in dem Moment wahrscheinlich.
Aber das sind die Hormone, das ist wirklich schlimm. Also, das ist wirklich schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. Ich finde das ganz furchtbar, dass das so noch so belächelt wird gesellschaftlich und dass so ganz viele denken, oh, die hat ihre Tage. Ja, sie hat ihre Tage, Leute. Und das ist für viele Frauen richtig, richtig belastend, weil manche haben ganz, 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 ganz depressive Episoden vorher, haben auch mit Angstsymptomen zu kämpfen. Die ganze Stimmung ist eine andere. Viele Symptome, die vorher schon ein Tick da waren, sind total verstärkt. Viele Frauen haben zum Beispiel ganz doll Albträume, bevor sie ihre Tage kriegen. Also das ist schon nicht ohne. Ich fände es voll gut, wenn man da auch aufklärungstechnisch mal so ein bisschen mehr Gas gibt, weil das wird sehr belächelt und es ist aber überhaupt nicht witzig. Und die Schmerzen, davon brauchen wir gar nicht reden. Aber es gibt ja so ein wie nennt man das denn? So ein Ding, was man Männern an den Bauch kleben kann. Und dadurch können die fühlen, wie sich Wehen anfühlen. Es ist wirklich krass. Das ist richtig krass. Da gibt es Experimente, die man sich anschauen kann, wo Männer das probieren. Das ist wirklich.
Oh Gott. Nein, das heute nicht.
Nicht heute. Aber das ist, fand ich ganz spannend. Also, dass da Menschen sich Mühe geben, damit Männer eine Idee davon bekommen.
Damit die mal das Leid spüren, ne?
Ja. Mein lieber Bon, wir sind jetzt tatsächlich schon fast am Ende. Gibt es etwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, was für dich wichtig ist? Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du irgendwas fragen? Möchtest du irgendwas platzieren?
Ja, sehr gerne. Also ich möchte allen auf den Weg geben, die jetzt halt vielleicht mit sich nicht fein sind oder die nicht wirklich wissen, wohin mit sich selber oder die sich vielleicht fragen, okay, bin ich die richtige Person oder mache ich das richtig? Ich möchte euch einfach sagen, bleibt auf eurem Weg, seid einfach so, wie ihr seid und ihr lernt ganz, ganz viele Menschen in eurem Leben kennen. Und ich sage euch eins, ganz, ganz viele davon sind nicht wichtig und ihr werdet mit denen nicht klarkommen. Aber ihr werdet auf jeden Fall eure Kernfreunde finden und die werden euch lieben, so wie ihr seid. Und für die müsst ihr euch nicht verstellen.
Das hast du sehr schön gesagt.
Danke, das war's.
Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir beide hier so eine lockere, schöne, unterhaltende Folge machen konnten, dass du ein bisschen was von dir erzählt hast. Danke für das Vertrauen an dieser Stelle.
Danke für deine Plattform.
Dankeschön. Und ich glaube, die eine oder andere Person wird Freude haben mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn ich dich vielleicht in naher Zukunft nochmal einladen darf. Ich komme da einfach auf dich zu. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank für deinen Besuch. An alle, die zugehört haben, vielen lieben Dank. Lasst gerne ein Zeichen da. Bitte bleibt respektvoll. Und für Fragen, Kritik könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne schreiben. In diesem Sinne, ich wünsche allen nur das Beste. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye.